Herzlich willkommen in der Kommunizierbar, dem Archetype-Podcast rund um alles, was Kommunikation wirkungsvoll macht.
Hallo Andrea.
Hallo Lars.
Herzlich willkommen zur zweiten Episode unseres Kommunizierbar-Podcasts, in dem wir darüber sprechen, was wirkungsvolle Kommunikation ausmacht. Und unser Thema heute sind Influencer, Influencerinnen und Influencer, vor allen Dingen im B2B, aber nicht nur. Und als Gast haben wir heute unsere Kollegin Janine. Hallo Janine.
Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Janine war schon in Sachen Influencer unterwegs, bevor es cool wurde. Seit 2017 bereichert sie unser Digital- und Content-Team mit ihrer über 10-jährigen Agenturerfahrung als Influencer-Expertin. Gemeinsam mit den Teams entwickelt sie hier innovative und nachhaltige Digital- und Influencer-Strategien, und zwar immer mit Fokus auf die Ziele und Bedürfnisse unserer Kunden. Und noch bevor sie in die Welt der Kommunikation gestartet ist, hat sie ihre Beratungsfähigkeiten an ihren Schülerinnen und Schülern getestet, und zwar als Lehrerin für Französisch und Englisch. Also, bienvenue und welcome, Janine.
Merci beaucoup.
Da können wir doch gleich mal anfangen. Was hast du denn in der Schule gelernt, was dir jetzt im Job dann auch weiterhilft?
Ha, gute Frage. Kommunikation ist alles und immer die Ruhe bewahren.
Und nicht schreien.
Und nicht schreien.
Und wenn wir jetzt ein Videopodcast wären, dann könntest du jetzt hier so influencerinnenmäßig eine Tasse in die Kamera halten, denn wir haben dir mal zum Geburtstag eine Tasse mit einem Konterfei von dir und dem Influencer-Ausspruch oder dem Wort Influencer geschenkt, damit du dann jeden Morgen dann schon sozusagen das Thema mit dem Morgenkaffee dann zu dir nimmst. Also da sieht man, du brennst für das Thema.
Das tue ich. Darüber habe ich mir auch total gefreut über das Geschenk. Und außerdem fühle ich mich jetzt selber gleich wie eine Influencerin, jeden Morgen.
Sehr gut. Das war das, was wir erreichen wollten, glaube ich, Andrea, oder?
Genau. Janine, vielleicht kannst du erstmal erzählen, woher denn deine Liebe zu Influencer Relations kommt.
Ja, da bin ich tatsächlich ein wenig durch Zufall drauf gestoßen, denn du hast ja selber gerade gesagt, dass ich eigentlich gelernte Lehrerin bin. Und nach dem ersten Staatsexamen habe ich gedacht, nee, also man kann mich jetzt noch nicht loslassen auf die jungen Leute. Ich muss mal vorher schauen, was da draußen in der Welt noch so passiert. Und dann bin ich tatsächlich über ein Praktikum in die Marketingwelt gestolpert und bin da über Mitmach-Marketing Stück für Stück zu den Influencern gekommen. Und Mitmach-Marketing sind ja in gewisser Weise die, jetzt nennt man sie Nano-Influencer. Also von Nano, Mikro, Makro, alle sind mir schon über den Weg gelaufen und das Thema hat mich von Anfang an so begeistert und dabei bin ich geblieben und werde auch noch die nächsten Jahre dabei bleiben.
Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass wir heute über das Thema Influencer Relations sprechen, vor allen Dingen mit dem Fokus B2B. Deswegen vielleicht direkt die erste Frage, warum überhaupt Influencer im B2B? Warum ist das überhaupt ein Thema, um das man sich im B2B-Umfeld auch kümmern sollte, im B2B-Marketing auch kümmern sollte?
Naja, generell sind Märkte ja immer Gespräche. Ja, und warum sollten nicht auch im B2B-Bereich Gespräche stattfinden? Ich bin sogar der Meinung, dass das noch viel relevanter ist als im B2C-Bereich, wenn auch es nicht so etabliert ist. Also es steckt ja noch in den Kinderschuhen, auch obwohl es in den letzten Jahren auch im B2B-Bereich stetig wächst. Aber warum vor allen Dingen relevanter? Also die Kaufentscheidungen so einem B2B-Produkt oder einem B2B-Service sind ja viel langfristiger, viel komplexer. Und die Entscheider brauchen vertrauensvolle Quellen und informieren sich natürlich dann auch bei den Experten, die online und offline zu dem Thema sich austauschen. Und von daher ist es einfach noch eine viel relevantere Quelle, um vertrauensvolle Informationen heranzuholen, um dann die Kaufentscheidungen darauf basierend zu treffen. Wir sind der Meinung, dass im B2B-Bereich einfach noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden sind. Und deswegen sehen wir da einfach ganz viel Potenzial.
Laut einer Studie von Hype Auditor, das ist eine Influencer-Marketing-Plattform, haben tatsächlich 50% der Unternehmen durch Corona ein größeres Budget für Influencer-Marketing bereitgestellt.
Ja, absolut. Das kann ich total nachvollziehen, weil gerade die Pandemie stärkt diese Kommunikationsmaßnahme natürlich ungemein. Wir werden immer mehr, oder wir sehen es ja, wir kommunizieren seit einem Jahr eigentlich nur noch über die digitalen Wege messen. Ja, sind ja im B2B-Bereich eigentlich besonders wichtig. Die werden zukünftig immer Auch wenn sie wieder öffnen werden, werden sie wahrscheinlich in hybrider Form stattfinden. Also das Digitale werden wir gar nicht mehr wegdenken können. Und da gewinnen die Influencer natürlich immer mehr an Fokus. Also gerade wenn es darum geht, auf Messen aufmerksam zu machen, einfach auch ein viel, viel größeres Publikum sich darüber zu erschließen, weil die Messen dann auch in digitaler Form in Zukunft und auch jetzt stattfinden werden. Und das erkennen natürlich auch die Unternehmen. Und dadurch werden meiner Meinung nach in den nächsten 5 Jahren auch im B2B-Bereich die Budgets für Influencer-Maßnahmen steigen.
Vielleicht erst nochmal eine Frage zu den Begrifflichkeiten. Wir haben jetzt gerade hier schon so verschiedene Dinge genannt. Also Andrea, du hast gesagt bei der Studie Influencer Marketing, du hast gesagt, Janine, Kommunikationsmaßnahmen und Influencer Maßnahmen. Da geht ja viel durcheinander. Und was wir oft eine Herausforderung, die wir oft bei Kunden haben, dass manche Influencer wirklich als pure Werbemaßnahme sehen, dass es für sie eigentlich nichts anderes ist, als was man halt früher oder was es ja immer noch gibt, so dieses Testimonial. Jemand bewirbt halt ein Produkt. Das kann im B2C sicher genauso sein wie im B2B. Also jemand, der einen gewissen Einfluss hat, bewirbt ein Produkt und das war's. Also Influencer-Marketing, Influencer gleich Werbemaßnahme. Was antwortest du denn darauf?
Ich antworte darauf, dass ich genau deswegen Influencer als Kommunikationsmaßnahme sehr spannend finde, weil es eben nicht in Stein gemeißelt ist. Es gibt eigentlich keine Grenzen. Es ist alles. Es kommt immer darauf an, was man erreichen will. Also mit sowohl im B2C als auch im B2B, da sehe ich definitiv eigentlich keinen Unterschied. Ist so ein bisschen die Frage, will man jetzt wirklich einfach Awareness generieren, dann kann der Influencer ein Testimonial sein und ist immer in einer klassischen Paid-Werbemaßnahme. Es kann aber natürlich auch eine langfristige Zusammenarbeit mit einem Experten sein, der vielleicht auch dafür gar kein Geld bekommt, weil er einfach dafür brennt. Also es ist von A bis Z alles möglich. Und das ist auch das Spannende, dass es eben so facettenreich ist. Und es ist nicht rein paid, es ist nicht rein earned. Es ist irgendwo so ein bisschen dazwischen und es kommt bei jeder Influencer-Maßnahme oder jeder Influencer-Aktivierung kommt es darauf an, was das Ziel dahinter ist und mit welchem Influencer. Ist es ein großer, ist es ein kleiner? Besteht da schon eine längere Beziehung? Und das finde ich aber eigentlich auch genau das Spannende. Es gibt nicht irgendwie ein Schema F, was man immer wieder drüber stülpt und nachdem man dann vorgeht. Deswegen ist auch die Frage, wenn Kunden irgendwie auf uns zukommen, wir wollen mal was mit Influencern machen, wir haben ein bestimmtes Budget X, dann erwarten sie immer, dass wir sagen, das ist jetzt der Bausteinkasten und damit geht's los. Das geht aber nicht, weil es gibt erstmal ein paar grundlegende Fragen zu klären.
Und was sind diese grundlegenden Fragen? Also fangen wir doch mal, du hast ja gerade schon gesagt, man muss erstmal sich darüber klar werden, was ist die Zielsetzung? Also fangen wir doch mal da an. Welche Ziele könnte man denn erreichen mit Influencer-Maßnahmen, vor allen Dingen dann mit Fokus auf B2B?
Also eins haben wir ja gerade schon angesprochen. Ich habe ja gesagt, dass jetzt in der Pandemiezeit die digitalen oder vielleicht auch hybriden Event-Formate zunehmen werden. Und da ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ist jetzt eine relativ einfache Variante, einen Influencer einzusetzen, um Registrierungen für ein Event zu generieren. Oder vielleicht auch den Influencer mit einzubinden oder die Influencerin, wir wollen die Damen nicht ausschließen, auf dem Event mitzusprechen. Wir haben das auch gemacht, zum Beispiel für unseren Kunden IBM machen wir das immer wieder. Es sollte nicht nur bei dieser Art der Maßnahme bleiben, weil das doch eine sehr einmalige Aktivierung ist. Idealerweise ist es natürlich eingebettet in eine Ganzjahresaktivierung. Es findet auch zwischen den einzelnen Maßnahmen Dialog mit dem Influencer statt. Aber zurück zu der Frage, was kann man da erreichen? Also zum Beispiel ist natürlich auch ein Ziel, wirklich eine Beziehung aufzubauen und sich auf Augenhöhe mit einem Experten zu einem bestimmten Gebiet auszutauschen, den Influencer oder die Influencerin vielleicht auch in die Produktentwicklung mit einzubinden. Gerade im B2B-Bereich, wo es um sehr komplexe Produkte geht oder Services, ist das sogar gar nicht unüblich, auch den Influencer mal mit einzuladen in das Team der Produktentwicklung und da weiterzuentwickeln. Gerade wenn ich so in den Technologiebereich denke, IT-Services, ist das eigentlich auch gar nicht selten. Aber natürlich geht es auch zum Beispiel darum, reine Awareness zu generieren. Also dass jemand zum Beispiel auf der LinkedIn-Plattform über einen längeren Zeitraum bestimmtes B2B-Produkt immer wieder bewirbt, weil er oder sie eine große Plattform, eine große Reichweite hat.
Du hattest jetzt ja schon angesprochen, Influencer sind Expertinnen und Experten. Also wenn wir jetzt wissen, was wollen wir erreichen mit unserer Kampagne, geht es darum, wen wählen wir denn aus? Wie würdest du da vorgehen und wer kommt denn als Influencer überhaupt in Frage?
Ja, hier würde ich mich vielleicht doch nochmal fokussieren auf den B2B-Bereich, weil da sehe ich durchaus Unterschiede zum B2C-Bereich. Im B2C ist es ja immer stärker relevant, wer ist die Persönlichkeit hinter der Plattform, mit der das Unternehmen arbeiten möchte. Im B2B-Bereich steht meines Erachtens die Expertise an erster Stelle. Also ist er oder sie, brennt derjenige für das Thema, kennt er sich damit aus? Also Beispiel, wenn wir nochmal von IBM sprechen, habe ich ja gerade schon erwähnt, wir haben da zum Beispiel die Themen Quantum, die wir beleuchten. Ich meine, da kann nicht Hinz und Kunz drüber sprechen, da braucht man tatsächlich jemanden, der sich mit Quantum Computing auskennt. Also ist das natürlich das A und O, erstmal jemand zu finden, der zu diesem Thema sich auskennt. Und an zweiter Stelle ist natürlich relevant, ob derjenige dann auch auf den Plattformen aktiv ist. Denn ohne die geht es dann auch nicht, wenn auch im B2B-Influencer-Bereich die Offline-Gespräche auch eine große Rolle spielen. Und wie geht man davor? Wir haben natürlich bei Archetype schon ein Netzwerk an Influencern, mit denen wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, auch allein durch unsere PR-Arbeit. Also wir haben natürlich da auch einen Pool an Journalisten und sonstigen Experten, mit denen wir schon seit längeren Jahren im Kontakt stehen. Und das ist auch ein Unterschied zu B2C. Hier verschwimmen ein bisschen die Grenzen zwischen Kommunikation, klassischer PR und dem Marketing, sage ich jetzt mal, im B2C-Bereich. Denn so ein Influencer kann natürlich hauptberuflich ein Journalist sein, schreibt aber auf seinem eigenen Blog zu einem bestimmten Thema und ist dann aber wiederum für eine Influencer-Maßnahme relevant. Wird dann also nicht als Journalist angesprochen, sondern als Influencer. Des Weiteren kann man natürlich mit einem Tool arbeiten, wobei wir der Meinung sind, dass das eher so es ist eher hilfreich, wenn es darum geht, einen ersten Überblick zu gewinnen, welche Influencer in Frage kommen. Aber ich glaube nicht, dass weder im B2B noch im B2C-Bereich man aufs Knöpfchen drücken kann und dann purzeln die 10 Influencer raus, mit denen man dann arbeiten wird. Es geht nichts drum herum, man kommt nicht drum herum, dass man halt trotzdem noch manuell einen Blick reinwerfen muss. Worüber schreibt er, wie ist die Qualität, wie oft schreibt er, ist er oder sie auch aktiv auf dem Netzwerk, wie interagieren die Leute, wie hoch ist die Resonanz in seiner Followerschaft oder ihrer Followerschaft. Also da kommt man nicht drum herum.
Ich finde gerade diese Verbindung auch Journalismus und Influencer, also im B2B-Bereich, finde ich auch da sehr, sehr interessant und sehr relevant. Ich denke, dazu werden wir auch nochmal eine gesonderte oder eine extra Episode machen, weil das betrifft ja auch viel so das sich ändernde Verhältnis, was halt Journalistinnen und Journalisten zur PR und zu Unternehmen dann haben. Aber du hast gerade gesagt, dass man eben nicht ja irgendwie aufs Knöpfchen drücken kann. Also wenn man jetzt ein Tool nutzt zum Beispiel, dann kommen dann irgendwie die passenden Influencer und Influencerinnen bei raus. Das genau ist aber auch das Problem, oder? Das ist ja oftmals das, was Unternehmen oder was auch Marketingverantwortliche oder Kommunikationsverantwortliche dann noch erwarten. So nach dem Motto, ja, wenn ihr euch da auskennt in Sachen Influencerinnen und Influencer bei Archetype, dann sage ich euch jetzt ein Thema und dann müsst ihr doch mir jetzt die Top 10 Influencer dafür nennen. Und die kennt ihr doch sicher alle und die sprecht ihr dann an. Und ich glaube, dass da auch noch ein bisschen ja Überzeugungsarbeit oder auch, ich weiß nicht, Erziehungsarbeit, da sind wir vielleicht wieder beim Thema Schule, Erziehungsarbeit nötig ist, um auch wirklich zu erklären, dass es eben nicht so einfach ist. Und dass es schon auch ein zeitlicher Aufwand ist, die richtigen Influencerinnen und Influencer halt auszuwählen für eine Marke, für ein Unternehmen oder auch für ein Projekt, oder?
Absolut, da sprichst du ein ganz, ganz wichtiges, essentielles Thema an. Also in der Zusammenarbeit mit Unternehmen ist wirklich ein großer Baustein erstmal die Beratungsarbeit in Bezug auf Influencer-Aktivierungen, wo wir immer wieder uns bemühen zu erklären, dass die Auswahl oder die Zeit, die zu investieren ist, in die Auswahl der Influencer das A und O ist. Denn man will ja idealerweise wirklich eine langfristige Beziehung mit dem Influencer oder der Influencerin aufbauen. Und da kann das nicht so übers Knie gebrochen werden. Und deswegen empfehlen wir auch immer wieder, wenn ihr ein Event zum Beispiel promoten wollt, bitte nicht eine Woche vorher anschreiben, denn die Recherchearbeit, die dauert schon ein bisschen. Außerdem habe ich ja gerade eben gesagt, ein B2B-Influencer macht das meistens nicht hauptberuflich. Er ist eben hauptberuflich vielleicht Journalist oder vielleicht arbeitet er auch in einem IT-Unternehmen, einem Softwareunternehmen und baut sich nebenbei eine Plattform auf und schreibt halt über ein Thema, für das er oder sie brennt. Und da muss man natürlich auch Verfügbarkeiten erstmal abfragen, weil es eben nicht ist wie im B2C-Bereich, wo eine Bibi's Beauty Palace nur darüber schreibt und damit ihr Geld verdient. Also die meisten der B2B-Influencer sehen sich selber auch gar nicht als Influencer. Also die sind manchmal auch verwundert, wenn man dann auf sie zukommt und dann muss man erstmal in eine Verhandlung gehen, eine Abstimmung, vielleicht auch mit dem Influencer ein bisschen evaluieren, hat er oder sie überhaupt Interesse, mit einem Unternehmen eine kommerzielle Kooperation einzugehen.
Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich angefangen habe bei Archetype, hatte ich so ziemlich die erste Aufgabe, die ich bekommen habe, war mit dir, Janine, und da ging es wirklich um die Influencer-Auswahl. Mhm. Und da ging es zwar um B2C-Influencer, aber ich habe dir einen Influencer nacheinander hingelegt und du hattest sämtliche Kriterien, warum wir den vielleicht eher nicht auswählen sollten. Und es war für mich auch irgendwie so ein Aha-Moment.
Das freut mich natürlich, dass ich dich da gleich in diese Welt des Influencer-Marketings, das ist tatsächlich das Wort, was ich am meisten benutze, weil ja doch irgendwie auch mal Geld oder oftmals Geld fließt, finde ich auch zu Recht, denn es ist eine Leistung, die ein Influencer erbringt. Und ja, es spielen sehr viele Faktoren mit rein. Also wir haben es erst kürzlich gesehen, wir selber lernen auch dazu, weil wir können nicht jeden Influencer, jede Influencerin persönlich kennen. Ja, oftmals lernen wir als Agentur die Person dahinter auch im Rahmen einer Kooperation kennen, dass wir hier und da dann auch nochmal mit nachfassen müssen und vielleicht mal mit unterstützen müssen, weil halt die Expertise auf jeden Fall irgendwie zwar da ist, aber die Social-Media-Affinität noch nicht so ganz. Und das ist etwas, was wir vorher, wenn wir uns die Plattform anschauen, auch nicht immer entdecken können. Aber man muss eben die Zeit sich nehmen, da mal durchzuscrollen und nicht nur auf die reine Followerschaft zu schauen. Also gerade im B2B-Bereich ist die Followerzahl, kann man getrost vergessen. Das ist völlig irrelevant. Also man muss wirklich schauen, passt das Thema. Aber ja, wo schaut man? Ne? Natürlich muss man erstmal irgendwie, man googelt, man hangelt sich von einem Influencer zum anderen. Ich sage mal, es ist ein bisschen wie Stalking. Man muss irgendwie, so man bleibt so bei einem hängen und dann guckt man sich von dem auch mal die Follower an, weil es ist ja interessant zu sehen, in welchem Netzwerk er oder sie agiert und landet dann doch wieder bei einem anderen, der viel besser passt. Was ja auch ganz spannend. Oder man bewegt sich plötzlich in LinkedIn-Gruppen, in denen man sonst nie unterwegs wäre, weil man halt jetzt plötzlich einen Wasserkraft-Influencer braucht. Alles schon da gewesen.
Spoiler.
Genau, über Wasserkraft werden wir auch noch reden.
Und laut des Top-Ranked 2020 State of B2B Influencer Marketing Report nutzen nur 35% Software, um die Influencer zu finden. Also man liest ja öfters mal von Plattformen, da gibt man ein Thema ein, vielleicht die Größe des Influencers und bekommt halt eine Liste mit möglichen Kandidaten. Wie stehst du dazu?
Ja, ich glaube, dass diese Zahl 35% natürlich B2C und B2B beides beinhaltet und das sich vor allen Dingen auf B2C bezieht. Da gibt es Kampagnen, wo das durchaus Sinn macht. Also wenn ich jetzt einfach nur 10 Influencer auf Instagram raussuchen möchte, die meine Uhr in die Kamera halten, dann kann man das schon machen. Dann kann man auch nur nach der Reichweite gehen. Viele der Tools zeigen ja inzwischen auch schon die Interaktionsraten an. Aber im B2B Umfeld halte ich diese Tools nur dahingehend für sinnvoll, wenn es darum geht, vielleicht erstmal einen ersten Überblick zu gewinnen. Also, dass man wirklich erstmal schaut, wer schreibt im deutschsprachigen Raum zu Quantum Computing. Aber man kommt dann nicht drumherum, sich die Influencer, die dieses Tool dann ausspuckt, auf jeden Fall nochmal genauer anzuschauen. Die Qualität zu prüfen, wirklich zu schauen, wie interagieren die Leute, erreicht der Influencer oder die Influencerin wirklich die Zielgruppe, die das Unternehmen erreichen möchte? Also, oder ist er auf den Plattformen, er oder sie auf den Plattformen unterwegs, die überhaupt relevant sind? Weil ein Unternehmen möchte vielleicht sein eigenes Social-Media-Profil auf LinkedIn pushen und wenn der Influencer dann nur auf Twitter unterwegs ist, ist das ja vielleicht weniger relevant. Von daher sind solche Tools als ersten Überblick sinnvoll, aber nicht das Mittel, wenn es darum geht, wirklich die Influencer zu finden, mit denen man dann arbeitet.
Ja, was ich da halt auch noch total interessant finde, ist dieses Thema, welche Reaktion die Influencer denn hervorrufen. Also das ist eben nicht nur, du hast es schon gesagt, dieses Thema Reichweite. Also wir kennen das ja selber auch schon bei Kampagnen oder Projekten, die wir umgesetzt haben, dass wir da teilweise eben Leute auf Twitter haben, die, was weiß ich, 200.000 Follower haben. Und wenn wir mit denen dann zusammenarbeiten und wenn wir gucken, was für ein Einfluss haben die denn wirklich, dass wenn die halt über irgendwas schreiben, gibt's dann vielleicht mal 3 Likes und ein Retweet oder so. Und der Retweet ist dann vielleicht noch von einem Bot oder von der Person selber, die halt noch einen zweiten Account hat. Und andere, die halt dann vielleicht nur in Anführungszeichen 3.000 Follower haben, da geht es halt voll ab. Und ich glaube, dass dieser Aspekt oftmals von Unternehmen auch übersehen wird, dass es halt eben nicht nur um die reine Zahl geht, der Reichweite oder der Größe des Netzwerks, sondern eben auch, was passiert, wenn diese Leute dann eben was posten, wenn die einen Beitrag veröffentlichen, was wird denn damit gemacht mit diesem Beitrag, wie wird da interagiert? Und ich glaube, dass da eben auch viel viel Arbeit dann für uns dann eben auch darin liegt, zu erklären, warum kleinere Influencer, die halt eine größere Interaktion hervorrufen, dann doch nochmal wichtiger sind.
Ja, wenn ich da noch ergänzen kann, was ja auch gegen solche Tools spricht, ist, dass oftmals die Zielgruppe in dem B2B-Bereich so spezifisch ist, dass man gar nicht 200.000 erreichen kann. Weil wie viele Leute schreiben denn auf Deutsch über die Digitalisierung der Wasserkraft? Ja, also das ist so spezifisch, dass man, dass es ja ganz utopisch wäre, da jemanden, 5 Influencer zu finden, die 200.000 Follower auf LinkedIn haben. Und das allein würde dann auch das Tool gar nicht ausspucken. Es kommt ein bisschen aufs Tool an, welche wird automatisch eingespeist über die API oder wird es manuell befüllt. Gibt es ja verschiedene Ansätze. Aber allein aus dem Grund ist das Tool gar nicht unbedingt der richtige Weg. Also gerade solche Experten tummeln sich ja vielleicht auch wirklich in der LinkedIn-Gruppe und werden dann gar nicht von so einem Tool aufgefunden. Da muss man einfach die Fühler ausfahren und die Erfahrung, die man über Jahre gesammelt hat, anwenden, um dann vielleicht auch kleinere Influencer zu finden, die durch eine Kooperation mit einem Unternehmen im Laufe der Zeit dann größer werden.
Genau, du hattest jetzt ja erwähnt, dass sich viele Influencer selbst gar nicht als Influencer bezeichnen würden. Da fällt ja auch oft der Begriff Content Creator oder gerade wenn es um Journalist geht. Wie gehst du denn dann vor, wenn du die Influencer oder Content Creator oder Expertinnen und Experten auf dem Gebiet kontaktierst?
Also das Wichtigste, was man, glaube ich, bei dieser Ansprache berücksichtigen muss, ist, dass es persönlich ist. Also man darf wirklich nicht vergessen, man bucht keine Plattform, man macht irgendwie keine Werbeanzeige, die man irgendwie bei Facebook einbucht, sondern man will mit einem Menschen zusammenarbeiten, der zu einem Thema schreibt. Und deswegen sollte auch die Ansprache von Anfang an so persönlich wie möglich sein. Wir selber wissen es ja, also wenn wir irgendwie einen Briefkasten öffnen und da sind irgendwie nur Werbeflyer drin, dann landen die ziemlich schnell im Papierkorb. Wenn wir aber einen schönen persönlichen Brief kriegen, werden wir den öffnen und wir werden ihn lesen. Und er wird mit uns emotional ansprechen. Und so sollte es bei der Influencer-Ansprache auch sein. Ein Influencer, selbst wenn er nicht professionell ist, wird merken, ob ein Unternehmen oder vielleicht auch mittels Agentur jemand auf ihn zukommt oder auf sie zukommt, weil er es will oder weil er sich vorher mit der Person auseinandergesetzt hat. Wenn nicht, dann wird er gleich merken und entscheiden, das ist für mich gar nicht angesprochen. Also persönlich adressieren, wirklich auch schreiben, warum spricht man Person X oder Y an, worum geht es, wenn es denn schon konkret ist. Manchmal ist es natürlich auch noch nicht so ganz konkret, das muss auch nicht sein, weil man kann viele Ideen auch mit Influencern zusammen herausarbeiten, um da so einen eigenen kreativen Prozess auch anzustoßen. Ich bin auch ein Freund davon, wenn man natürlich erstmal mit per E-Mail kommuniziert hat, dass man auch anbietet, dass man mal telefoniert. Weil vieles lässt sich in einem Gespräch, in einem Telefonat nochmal besser klären und man hat auch, kriegt als Agentur auch ein besseres Gefühl, wer ist der Gegenüber, weil eine Internetseite, eine LinkedIn-Seite ist trotzdem erstmal eine statische Seite und da ist ein Bild drauf, aber eine Stimme am Telefon zu hören, gibt einem nochmal einen besseren Eindruck, wer ist eigentlich der Influencer oder die Influencerin.
Ich glaube, gerade so dieses Thema individuelle oder persönliche Ansprache ist da sehr wichtig. Also ich, wenn ich so, oder ich bin ja auf Social-Media-Plattformen auch mit so ein paar sogenannten Influencern oder eben auch Journalisten oder freien Journalisten auch verbunden. Und da lese ich halt immer wieder, dass sie irgendwie angeschrieben werden von irgendwelchen Unternehmen oder von irgendwelchen Agenturen. Und da regen die sich halt immer sehr schnell oder das, worüber sie sich am meisten ja da aufregen oder echauffieren, ist halt eben genau dieses Unpersönliche, dass halt die Leute, also die gucken dann irgendwie nur auf die Zahlen, sehen halt hier, okay, 10.000 Follower bei LinkedIn oder 20.000 Follower bei Twitter ist relevant für uns, vielleicht irgendwie so ein paar Schlagworte werden noch erwähnt und dann schreiben wir denen mal direkt an, ohne dass man sich halt näher mit dieser Person auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, dass man allein schon da oder dass viele sogenannte Influencerinnen oder Experten für bestimmte Bereiche, ich glaube, dass sie da schon direkt die Auswahl machen, ist diese Anfrage für mich relevant oder nicht. Das ist so, wie so der erste Eindruck zählt. Und ich glaube, dass dieser erste Eindruck da wirklich auch nicht unterschätzt werden darf. Und ich glaube, das sollten wir auch dann unseren Kunden dann oftmals auch sagen, dass das darauf wirklich ankommt. Weil was ich auch öfters mal höre, ist, wenn wir dann, sagen wir mal, aus unserer Sicht 10 wichtigen Influencer für ein bestimmtes Thema ausgewählt haben und das dann mit den Kunden besprechen wollen, dann kommt irgendwie gerne mal so als erste Antwort, ach ja, und die können wir jetzt direkt mal auf den Verteiler aufnehmen. Den schicken wir jetzt mal direkt eine Einladung für ein Event oder die kriegen jetzt von uns eine Pressemeldung oder was auch immer. Und da ist, glaube ich, auch bei uns
Gerade, wenn ich kurz ergänzen darf, gerade wenn dann bei den Influencern in möglicher Liste, die wir vielleicht erstellen, steht, dass derjenige oder diejenige Journalistin ist.
Ja.
Und wenn wir dann halt mitunter auch mit den Kommunikationsverantwortlichen im Unternehmen im Kontakt stehen, dann kommt dieser Satz, den du gerade gesagt hast, können wir ja über einen Verteiler ansprechen, sehr häufig. Also davon kann ich nur dringend abraten. Also wenn es wirklich um eine individuelle, persönliche Kooperation, eine Beziehung geht, kein Verteiler schicken, immer eine persönliche Nachricht. Hm.
Und du hast ja auch gesagt eben, dass du es trotz allem, auch wenn wir uns eher auf die Beziehungsebene und auf langfristigen Beziehungen zwischen einer Marke oder zwischen Unternehmensvertretern und Influencern konzentrieren wollen, ist es halt trotzdem auch eine Marketingmaßnahme, weil es eben auch logischerweise darum geht, dass eben man eben auch für einen bestimmten Service dann eben auch bezahlt. Und auch das ist, glaube ich, im B2B-Bereich oftmals etwas, was wir hören, so, ja, wir sind doch so interessant und unser Thema ist doch so interessant, da wollen die doch von sich aus drüber schreiben, da müssen wir die doch nicht dafür bezahlen, dass sie auf ein Event gehen oder dass sie für uns irgendwie an einer Podiumsdiskussion oder mit uns an der Podiumsdiskussion teilnehmen. Das ist ja auch etwas, womit wir gerne mal zu tun haben, ne?
Ja, daran sieht man aber auch einfach, dass der B2B-Bereich doch noch in den Kinderschuhen steckt. Also zumindestens seitens einiger Unternehmen. Und da ist es natürlich unsere Aufgabe, auch zu erklären, dass das Unternehmen ja auch ein gewisses Produkt vom Influencer bekommt. Natürlich zum einen die Reichweite, ja. Also ich habe zwar gerade gesagt, die Reichweite ist nicht relevant, aber letzten Endes hat sich ja er oder sie eine bestimmte Reichweite aufgebaut, ein bestimmtes Netzwerk. Vielleicht kann man eher davon sprechen, eher eine Community, in die das Unternehmen gerne kommunizieren möchte, um seine Zielgruppe zu erreichen. Viele Unternehmen arbeiten dann auch mit einem B2B-Influencer zusammen, weil er oder sie einfach weiß, worauf kommt es an, wenn man ein Video erstellen will, gerade für Social Media, da einfach die Tools hat oder vielleicht auch einfach die Erfahrung, vor der Kamera zu agieren. Und dann entstehen natürlich Inhalte, die dem Unternehmen von großem Nutzen sind, weil die dann wieder auf den Unternehmenskanälen verwendet werden können. Und das ist natürlich eine Dienstleistung und die muss bezahlt werden.
Janine, du hattest ja sicher in deiner Laufbahn schon die ein oder andere Kampagne gestartet rund um Influencer. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du hast keine Budgetbegrenzung, du könntest machen, was du möchtest, was wäre denn hier deine Nonplusultra-Kampagne, die du unbedingt mal gerne durchführen möchtest?
Ja, also wir sind ja hier unter uns, gell? Ich kann ja ganz offen drüber sprechen und sagen, ehrlich gesagt hat die Kampagne, von der ich schon immer mal geträumt habe, schon stattgefunden. Und zwar im Jahr 2018. Also es liegt erstaunlicherweise schon wieder 2,5 Jahre zurück und es bebt nach auf allen Ebenen. Ich erinnere mich dran, in den Medien wird noch drüber geschrieben. Erst kürzlich war ein Brand-1-Artikel zu unserer Archetype-Kampagne für unseren Kunden Voith Hydro im Besonderen zu lesen. Also es ist einfach das Projekt gewesen, oder für mich aktuell das Projekt, wo Influencer in seiner Vielfalt und integriert und langfristig, wie es idealerweise sein sollte, wirklich umgesetzt wurde.
Also ein echtes Pionierprojekt.
Auf jeden Fall ein B2B-Influencer-Pionierprojekt, ja.
Und es hat was mit diesem Thema Wasserkraft zu tun, was wir ja schon ein paar Mal angeteasert haben. Ne?
Ja, jetzt ist es Zeit, das aufzulösen.
Ja, vielleicht kannst du es noch mal kurz erzählen für alle, die den Brand-1-Artikel bisher noch nicht gesehen haben.
Genau, wir verlinken den Artikel natürlich gerne in den Shownotes, aber ich kann es gerne mal zusammenfassen. Also wir haben im Jahr 2018 für das Unternehmen Voith Hydro, es ist ein Traditionsunternehmen seit 150 Jahren, Influencer erstmalig eingebunden in eine größere, umfassendere Kommunikationsmaßnahmen. Also es war keine alleinige Influencer-Kampagne, sondern wir bei Archetype haben für Voith Hydro die kompletten Kommunikationsmaßnahmen betreut, als es darum ging, Voith Hydro neu zu positionieren als digitalen Player im Wasserkraftbereich. Genau, und wie haben wir das gemacht? Wir haben halt gesagt, wenn es darum geht, ein neuer Player zu sein in dem Markt, dann müssen wir auch in den Kommunikationsmaßnahmen ein bisschen innovativer unterwegs sein. Und deswegen haben wir 4 Energie-Influencer eingebunden und haben die eingeladen, nicht einfach nur mit Freude in ein Gespräch zu treten, sondern die Wasserkraftwerke vor Ort tatsächlich zu erleben. Und dann haben wir sie kurzerhand innerhalb von 6 Tagen durch 3 Länder in Europa reisen lassen und haben von Pumpspeicherkraftwerk bis zu digitalem Kraftwerk alles gesehen und erlebt, haben uns dazu noch immer in verschiedenen Weisen dem Kraftwerk genähert. Wir sind in Portugal mal eben mit einem Hubschrauber drüber geflogen und in Island sind wir hingewandert. In Schottland haben wir uns mit Jeeps fortbewegt durch die Highlands und daraus sind 1 Million Impressionen entstanden über 4 Influencer-Plattformen und natürlich den Volltweetro-Kanälen. Also wirklich ein integrierter Kommunikationsansatz. Also nicht nur die Reise selber war eingebunden in andere Kommunikationsmaßnahmen, sondern auch innerhalb der Influencer-Kampagne haben wir versucht, da so integrativ wie möglich zu denken.
Ja, ich erinnere mich, während ich in Hannover auf der letzten CeBIT sein durfte, durftest du in Jeeps durch die Highlands von Schottland fahren.
Genau.
Da denk ich lieber nicht weiter drüber nach.
Also von daher auf jeden Fall ein Pionierprojekt. Man sieht es ja, also Brand 1 hat etwas zu B2B-Influencer schreiben wollen, so wie wir jetzt ja heute auch darüber sprechen. Und es gibt eben noch nicht so viele Kampagnen. Und sie sind über Hashtag Discover Hydropower auf die Kampagne von Archetype und Void Hydro aufmerksam geworden. Und so sind sie an uns herangetreten. Und wir haben natürlich mit Freuden darüber gesprochen. Und wir sind bereit für weitere solche Kampagnen.
Eigentlich ist es ja schon komisch, weil du hast jetzt gerade gesagt, es gibt nicht so viele. Und das sehen wir ja auch. Also immer wenn's so Events zum Thema Influencer-Marketing oder Influencer-Relations geht, dann gibt es, sagen wir mal, 10 Beiträge und ein Beitrag dann so Influencer im B2B. Oder ist Influencer auch was für B2B? Jetzt haben wir ja gerade schon knapp eine halbe Stunde über das Thema gesprochen. Also eigentlich sind wir uns doch einig, dass es im B2B vielleicht sogar noch sehr viel relevanter sein kann, weil es eben, du hast die Punkte genannt, weil der Kaufprozess ein komplizierterer oder ein komplexerer ist, weil es im B2B eher auf Beziehungen ankommt, auch auf langfristigere Beziehungen ankommt, weil auch so dieser Wissensaustausch oder Expertenaustausch da eben auch ein wichtiger Punkt ist. Also ja, eigentlich doch irgendwie komisch, dass sich das immer noch nicht, dass das immer noch so etabliert werden muss, Influencer im B2B, ne?
Ja, es ist halt, glaube ich, einfach noch die Unternehmen sind noch zögerlich, weil natürlich auch ein gewisses Risiko damit einhergeht. Es hat ein höheres Potenzial, aber es ist auch heikler, denn wenn jetzt irgendwie so ein Softwareunternehmen mit 4 Influencern in einer groß angelegten Kampagne nach draußen geht und die floppt, dann ist die Fallhöhe natürlich umso höher, als wenn ich irgendwie eine Lippenstiftkampagne promote. Also das ist natürlich auch etwas, weswegen wahrscheinlich Unternehmen und gerade B2B-Unternehmen sind auch nach wie vor noch zögerlich, so ein bisschen die Kontrolle abzugeben, weil sie ja eigentlich natürlich den Influencer oder die Influencerin selber über das Thema schreiben lassen sollen und auch wollen, aber irgendwie es nicht gewohnt sind, die Kontrolle abzugeben. Weil dann normalerweise wird es durch x Prozesse innerhalb des Unternehmens, werden Texte abgenommen, bevor sie auf die Webseite gehen oder bevor irgendwie eine Anzeige angeschaltet werden kann. Und das kannst du bei einem Influencer ja nicht machen. Also klar kann der das vorher immer schicken, aber in gewisser Weise muss man da ein bisschen die kreative Freiheit auch lassen. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum in B2B und Unternehmen da noch oft zögerlich sind. Dann natürlich so festgefahrene Strukturen, was irgendwie Kommunikationsmaßnahmen angeht, weil dann doch viel irgendwie aus der Unternehmenskommunikation herausgesteuert wird und so Marketingkampagnen, das sind halt eher mal so kleinere Anzeigen. Dann müssen sie natürlich oft sich auch beweisen, was hat das jetzt gebracht? Wir haben jetzt da Geld reingesteckt und brauchen dann gewisse Zahlen dann doch am Ende wieder, worüber sie den Erfolg einer Kampagne messen können und dann haben sie wieder den Druck, die Vergleichbarkeit zu haben. Also was hat das jetzt im Vergleich zu unserer Paid-Kampagne, sehen wir ganz oft, gebracht. Wobei sich's nicht 1:1 vergleichen lässt, denn eine Anzeige auf Facebook kann man nicht gleichsetzen mit einem Artikel, den ein Blogger oder ein Influencer geschrieben hat.
Deswegen ist es wahrscheinlich umso wichtiger, am Anfang nochmal klar zu machen, was man halt, also oder wenn wir über Messbarkeit reden, muss man sich wirklich nochmal klar machen, was die Ziele waren. Und ich glaube, da ist eben dieser integrierte Ansatz dann halt sehr, sehr wichtig, dass es eben im Grunde oder dass die erfolgreichen Kampagnen eigentlich welche sind, die jetzt in einem Unternehmen zum Beispiel von Marketing und Kommunikation gemeinsam geplant und auch umgesetzt werden. Das heißt, dass es natürlich, ich meine, klar muss man sich auch an Zahlen messen, aber eben auch im B2B-Bereich oder im Influencer-Bereich muss man sich natürlich auch an bestimmten Zahlen messen, aber eben nicht so eindimensional, ne? Weil auch, glaube ich, man jetzt einfach schwer sagen kann, okay, wir wollen jetzt nur Leute zu Events bringen, deswegen sind jetzt bei Influencer-Kampagnen nur Event-Registrierungen das Maß aller Dinge. Ich glaube wirklich, dass man das halt auch breiter sehen muss, was für einen langfristigen Effekt dann eben auch Influencer-Maßnahmen haben können. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal, was mir noch einfällt bei Void, das ist ja auch nochmal so ein Thema, das Thema Langfristigkeit, dass eigentlich mit diesen vier Influencerinnen und Influencern, mit denen dann eben der Kontakt aufgebaut wurde während dieser Kampagne, an der du beteiligt warst und wir von Archetype auch beteiligt waren, dass es ja nicht nur bei dieser Kampagne blieb, sondern der Kontakt zwischen Void und den vier Influencern ist ja weiterhin da. Und und ich glaube, das ist eben auch so ein Aspekt, den man halt immer mitbedenken muss. Es ist halt ein Anfang, es ist ein Teil einer langfristigen Sache, aber eben auch nur ein Teil. Ne?
Ja, also wie das halt wirkt. Also Influencer, und da kommen wir wieder zurück zur Recherche. Wenn ich jetzt nur ad hoc schnell welche recherchiere und die anschreibe und irgendwie glaube, ja, jetzt arbeite ich mit denen zusammen und dann gibt es einen direkten Effekt, das ist es nicht. Also Influencer, auch im B2C-Bereich, aber besonders im B2B-Bereich, wirken einfach mittel- oder langfristig. Also es ist wirklich, wenn ein Influencer immer wieder über IBM schreibt oder immer wieder über Void Hydro schreibt, dann wird natürlich auch bei deren Followern deutlicher, okay, da ist wirklich eine Beziehungsebene zwischen ihm und dem Unternehmen. Es steigert die Glaubwürdigkeit. Aber auch generell ist es langfristig dieser Effekt, weil das einfach produktbedingt so ist. Ich meine, wer wird über die Influencer-Kampagne mit Void Hydro, die Discover Hydro Power Tour erfahren und dann eben ist vielleicht Investor und sagt, jetzt investiere ich in ein Wasserkraftwerk. Also so läuft's ja nicht. Es ist ja nicht etwas, was man so spontan dann entscheidet, sondern es wirkt nach. Und wenn es ein Investor oder vielleicht auch Politiker sind, die darüber nachdenken, in ihrer Region ein Wasserkraftwerk zu installieren oder vielleicht zu erneuern, die werden dann über die Kampagne aufmerksam. Und dann, je öfter man davon hört, desto mehr wirkt es natürlich auch nach. Also was man einfach zusammenfassend sagen kann, gerade im B2B-Bereich, sollte man im Blick behalten oder sollen Unternehmen im Blick behalten, dass Influencer-Aktivierungen langfristig wirken. Und dass man nicht immer glauben sollte, dass das ad hoc irgendwelche Ergebnisse liefert. Und dass es aber auch nicht nur für das Unternehmen Ergebnisse liefert. Also noch vielleicht eine kleine Anekdote aus der Void-Tour. Auch die Influencer, ich habe ja eingangs gesagt, die meisten sehen sich im B2B-Bereich nicht als professionelle Influencer und sowas war auch unsere Erfahrung mit den vier Influencern, die wir angeschrieben haben für die Tour. Die waren ganz verwundert, dass ein Unternehmen auf sie zugekommen ist. Sie haben selber vorher keine kommerziellen Kooperationen gemacht. Und Dr. Thomas Hillig, den wir unter anderem eingeladen haben, hat selber ein Beratungsunternehmen im Bereich Umwelttechnik, hat auch in einem Interview im Brand 1 Artikel da nochmal gesagt, dass für ihn diese Tour so wie eine Art Startschuss war, selber auch in seine Influencer-Aktivität einzusteigen. Also sind durch dieses Projekt auch noch andere Unternehmen auf ihn zugekommen. Seine Plattform ist gewachsen. Als wir ihn angeschrieben haben, hatte er 10.000 Follower auf Twitter. Jetzt hat er 50.000, mal eben verfünffacht in den letzten 2,5 Jahren. Es war interessant zu sehen, dass diese Kampagne auch für den Influencer einen Mehrwert geboten hat, dass er dadurch gewachsen ist, dass er professioneller geworden ist. Er sagt auch, dass jede Kooperation, die er mit einem Unternehmen eingeht, zwar natürlich ihn in seiner eigentlichen Tätigkeit erstmal reduziert, aber wiederum neue Kunden auch für seine Beratungsfirma gibt und ihn auch einfach an Glaubwürdigkeit gewinnen lässt, weil er sich einfach immer stärker spezialisiert in dem Energiethema, über das er schreibt und natürlich auch immer stärker professionalisiert.
Und idealerweise wird er sich halt immer wieder zurückerinnern, wann das Ganze anfing und warum er denn jetzt da ist, wo er ist oder was dazu beigetragen hat, neben seiner Expertise und seiner eigenen Motivation, was dazu beigetragen hat, dass er eben auch diesen Status daneben erreicht hat. Ne? Das ist ja auch etwas, was wertvoll ist, was relevant ist als Ergebnis, aber was man vielleicht auch nicht unbedingt in Zahlen messen kann.
Absolut, ja.
Das ist ein richtig schönes Beispiel für wirkungsvolle Kommunikation. Und zwar in alle Richtungen.
Toll.
So, dann läuten wir so langsam die letzte Runde ein.
Ich habe noch nicht mal die erste genommen. Wo ist denn der Schnaps, der mir versprochen wurde?
Ich habe jetzt so überlegt während dieser Episode, was wir in der letzten Runde besprechen könnten und kam auf eine wahnsinnig gute Idee. Stellt euch vor, ihr seid Influencer. Mit welchem Produkt, mit welcher Dienstleistung oder generell, womit würdet ihr eure Mitmenschen gerne beeinflussen? Lars.
Ich muss anfangen.
Ja.
Du sagst es aber auch gleich noch, oder?
Während du jetzt antwortest, werde ich mir was überlegen.
Während ich erstmal mir lange Gedanken machen muss. mit welchem Produkt oder welcher Dienstleistung möchte ich beeinflussen? Also was mir spontan einfällt, ich würde vielleicht eher mich selber oder meine eigenen Aktivitäten beeinflussen, weil wir haben ja hier einen Garten bei uns im Haus und ich hatte mir, bevor wir den hatten, habe ich immer gesagt, so ja, wenn wir den mal haben, dann mache ich dann auch viel im Garten, ich arbeite dann da viel, aber irgendwie muss ich mich da doch immer selber für motivieren, das zu tun. Vielleicht würde ich deswegen sagen, ich würde gerne Influencer werden für einen, wo gibt's das denn? In einem Baumarkt oder so im Garten, Gartengeschäft, so, wo ich dann so Gartengeräte oder Blumen oder was auch immer dann immer in die Kamera halten muss, immer zeigen muss, wie man das Ganze macht. Das kann ich dann in meinem Garten dann direkt anwenden. Das wäre toll. Das wäre die perfekte Motivation, um hier mehr bei uns im Garten zu machen.
Finde ich total schön und hätte ich jetzt so gar nicht erwartet, diese Antwort.
Und wie sieht's bei dir aus, Andrea?
Also ich schwenke jetzt gerade zwischen zwei Sachen. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja gar nicht, dass ich heute im Büro sitze. Und wir hatten am Anfang dieser Episode ein paar technische Schwierigkeiten. Ich hatte dann die Schreibtische hoch und runter gefahren, habe mich unter den Schreibtisch gesetzt und mich mit Luftpolsterfolie eingewickelt. Und seitdem wir diesen Podcast machen, habe ich meine Liebe für Luftpolsterfolie entdeckt. Aber ich glaube, ich möchte lieber mit etwas anderem beeinflussen. Und zwar haben wir hier bei Archetype den Wert Kindness unter anderem. Und Janine und ich hatten dazu letztens eine ziemlich nette Fresh Bite Zone darüber, wie wir unser Gehirn für mehr Happiness trainieren können. Und ich finde, gerade jetzt braucht es vor allem eine Menge Good Vibes. Und in diesem Hinblick wäre ich, so kitschig das jetzt vielleicht auch klingt, eine Botschafterin für Happiness und Kindness.
Ich finde es toll, vor allem in Kombination euch beide. Blumen und Happiness. Fantastisch.
Oh Gott, oh Gott. Da müssen wir die Musik unterlegen. Genau. Never Rains in Southern California oder so. Okay, also bevor das Bild jetzt zu stark wird, Janine. Du hattest jetzt genug Zeit, dir was zu überlegen.
Ich hatte jetzt echt genug Zeit, ja. Und ich hau da jetzt noch einen oben drauf. Also ich würde sagen, okay. Während ihr da Blumen im Gartencenter unterwegs seid und da Happiness verbreitet, ich würde Influencerin sein für genau das, worüber wir die letzte Stunde oder halbe Stunde drüber gesprochen haben. Und zwar für Influencer. Denn das kann ich den ganzen Tag lang machen. Deswegen habe ich ja von euch so eine Influencer-Tasse geschenkt bekommen. Ich glaube, dass das Thema auch nie aufhören wird. Auch wenn immer wieder alle sagen, der Hype-Influencer, Marketing-Influencer-Relations, irgendwann wird der enden. Ich glaube, das wird sich immer wieder neu erfinden und neu entwickeln. Und es wird neue Plattformen dazukommen, es werden neue Themen dazukommen. Und es ist, wie ich ja selber gesagt habe, so facettenreich, dass es eigentlich grenzenlos Möglichkeiten gibt.
Das ist ein total schönes Schlusswort für diese Episode, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank, Janine.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank an euch, das hat Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Diskutieren. Und wenn ihr jetzt Lust habt, mehr über uns zu erfahren, dann folgt doch am besten diesem Podcast. Abonniert ihn, damit ihr keine weitere Episode verpasst. Und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, die wir unten in den Shownotes auch verlinkt haben. Oder schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen uns auf jeglichen Austausch.
Ja, und wenn jetzt vielleicht ein Unternehmen mit zuhört und sich gedacht hat, wie funktioniert das mit dem Influencer-Maßnahmen, dann kontaktiert uns auch. Wir helfen gerne weiter.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.